Computerclub 2, wirklich schönes bleibt.
Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Wer sagt das denn, dass wir eine Oldie-Sendung machen? Hast du das eben gehört?
Ja, die Kiddies sind echt gut drauf. Ja.
Diese Sendung, die wir da machen, das habe ich von vielen Leuten gehört und einige haben es mir auch geschrieben, führt wieder Familien zusammen. Man sagte mir, früher war das so, der Computerclub, wenn der lief, da war der Enkel davor mit seinen 13 Jahren, der Vater war davor und der Opa war davor. Und dann 2 Jahre oder 3 Jahre nichts. Und jetzt kommen wir wieder und Sie sitzen wieder gemeinsam auf der Couch.
Ja, finde ich gut. Und gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Es war ja vergangene Woche ein Riesenhype. Was? Ja, wir haben das Ding online gestellt und dienstags brummte das auf einmal los. Ich habe gedacht, der Zähler spinnt. Ich habe geguckt, ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Jede Sekunde mehrere Zugriffe.
Ja.
Und dann habe ich angerufen, dann habt ihr hier geguckt und der Manfred wollte auf dem Server gucken, aber das ging nicht.
Ging nicht mehr. Der Server war komplett zu. Ich glaube, Mitternacht kam er das erste Mal wieder mal kurz wieder rein, weil er wollte mal gucken, wie viel wird er eigentlich abgerufen. Und das sind jetzt nach einer Woche sind es weit über 50.000, die alleine auf seinem Server abgerufen wurden. Und dann wurde das ja noch mit Mirror-Servern in Deutschland hin und her geschickt und es war wahnsinnig. Sowas hatten wir also im Computerclub noch nie gehabt.
Ja, montags habe ich noch etwa 500 Seitenaufrufe gehabt auf meiner Homepage. Dienstags waren es 50.000. Also,
ja, ähnlich war es auch bei mir. Ich habe also mein Limit total überschritten. Es wird teuer, was ich dann mache. Und es waren dann auch Zeitungsausschnitte dabei. Zum Beispiel die Watz schrieb, dass die Nachricht eingeschlagen sei, als hätte Apple Microsoft gekauft.
Tja, so standen wir aber nie zueinander.
Vielleicht sollten wir Microsoft mal kaufen, da legen wir mal zusammen.
Das wäre echt was, ja. Ja, aber wir haben, glaube ich, noch interessantere Themen als Microsoft und Apple.
Sollen wir anfangen heute? Ja. Wir haben ein Thema, ich glaube, das wird viele interessieren. Und zwar geht es um EC-Karten. Die waren ja noch nie ganz sicher. Also wir haben schon 1983...
Halt, nie ganz sicher, die waren noch nie sicher.
Gut. Wir haben schon 1983 eine Sendung gemacht, die hieß Daten ohne Schutz. Und dann haben wir im Computerclub sowas gezeigt und wir haben diese Karten einfach einmal manipuliert.
Naja, es ist ja relativ einfach. Die Norm, eine DIN-Norm, die habe ich mir einfach schicken lassen. Damals konnte man die noch nicht übers Internet downloaden. Und das war ganz normal, überhaupt kein Problem. Da steht drin, auf welcher Spur welche Daten wo sind und wie es aussieht und wie lang das Feld ist und so weiter.
Ja, da steht also drauf, die Kontonummer steht drauf. Dann steht die PIN irgendwie drauf. Sie ist also nicht lesbar, nicht klar lesbar. Aber sie muss natürlich aus der Kontonummer heraus von dem Automaten ermittelt werden können. Mhm. Das Datum steht drauf.
Ja, ein Zähler, wie viele Fehlversuche ich habe und so weiter. Also alles weiß ich nicht mehr, will ich auch gar nicht mehr wissen. Nur wichtig war, man konnte diesen Magnetstreifen damals, Lesegeräte waren sehr teuer, die haben ein paar tausend Mark gekostet, aber auch mit einer Flüssigkeit, die in den Rechenzentren von den Tape-Monkeys von diesen Operatoren benutzt wurden, um die Bänder zu schneiden, damit kann man die Magnetspuren sichtbar machen, haben wir da hinten drauf getan und dann Klebestreifen, Klarsichtstreifen drüber, das abgezogen auf Papier und da konnte man wunderbar die Flusswechsel sehen und konnte in den Normen nachsehen, da war ein Bildchen drin, da das heißt das und das bitte heißt das und das heißt das und dann konnte man mit einem kleinen Magnetstift, ist so ungefähr wie ein Bleistift, konnte man das selbst auch noch manipulieren, rein mechanisch, ohne irgendeine Elektronik. Ja, und das haben wir dann natürlich versucht an den Automaten.
Ja, und zwar war das Datum, wie gesagt, ist da drauf, das Datum, sagen wir mal, 1. November 2006, da habe ich Geld abgehoben. Und gehe jetzt zum nächsten Automaten, der schaut auf den Streifen drauf, liest 1. November 2006 und gibt mir nichts mehr, weil ich ja schon einmal abgehoben habe. Und da sind wir hingegangen und haben das geändert in den 5. August oder irgend so etwas. Und schon war der nächste Versuch, war wieder klar, wir konnten wieder abheben. Und da wurde wieder 1. November draufgeschrieben, das geändert, ging man zum nächsten Automaten, konnten da abheben. Das Ganze haben wir gemacht mit Wissen der Polizei, weil wir einfach mal zeigen wollten, wie unsicher so etwas ist.
Ja, und dann ist so ein Zähler da drauf, dass man 3 Fehlversuche hat, danach wird die Karte eingezogen. Diesen Zähler konnte man jedes Mal, wenn wir einen Fehlversuch gemacht haben, mit einer PIN, die wir eben versucht haben, wieder einfach hochsetzen. Und man konnte ihn sogar höher als 3 setzen, man konnte ihn sogar auf 8 oder 9 sowas setzen. Und der Automat, dieses blöde Teil, hat hat das nicht gemerkt und hat dann von da oben einfach heruntergezählt. Ja. Also ich weiß nicht, ob das Verfahren heute noch so dümmlich ist, aber man muss schon sagen, die Banken haben sich jahrzehntelang ausgeruht auf diesem Verfahren. Alles, was eben an Schaden da war, entweder hat man es abgewimmelt, wenn die Leute nicht stark genug waren und keine Lobby hatten, oder man hat still und heimlich gezahlt und hat es so weiterlaufen lassen. Ist ein Skandal, immer noch.
Es sind Millionenbeträge, die da verloren gehen. Ja, und jetzt hat Plus Minus wieder was Neues aufgedeckt, eine ganz raffinierte Sache. Jetzt hat man das noch raffinierter gemacht, und zwar in den Lebensmittelgeschäften. Das kennt man wahrscheinlich, dass viele Leute heute mit EC-Karte bezahlen. Und dann kommt so ein kleines Gerät, da kommt die EC-Karte rein an der Kasse, und das Ganze nennt man POS, Point of Sale. Dann wird da abgebucht, eine kleine Unterschrift und so weiter, und der Kaufvorgang ist beendet. Da kamen dann Techniker und haben gesagt, wir müssen hier mal nachschauen. Da ist was kaputt hier in der Anlage, und haben das Gerät geöffnet und haben in das Gerät eine kleine Platine eingebaut. Auf dieser Platine war ein GSM-Chip, also ein Telefon, ein Mobiltelefon-Chip, und eine Prepaid-Karte von irgendeinem Land anonymisiert. Es weiß keiner, wem diese Karte gehört. Ja, und dann hat man noch ein paar Anschlüsse gemacht und jetzt ging's los. Man hat die Karte mitlesen können. Man hat dann die PIN über die Eingabe der Tastatur erfahren, hat sofort eine SMS irgendwo hingeschickt, nach Bulgarien, nach Rumänien oder auch nach Mallorca. Und jetzt gab es da die anderen Typen, die sind sofort mit diesen Informationen an den Automaten gegangen und haben kräftig abgehoben. In Italien waren das in wenigen Tagen 600.000 Euro.
Eine Menge. Von der Technik her ist es ja eigentlich genial, was dort geleistet worden ist. Auch wenn es natürlich eine Riesensauerei ist. Das sind einfach Verbrecher, die sowas machen. Aber es ist einfach faszinierend, was möglich ist.
Die Kritik an den Scheckkarten, die wir ja immer übten, dass da ein Magnetstreifen den Inhalt von so sensiblen Daten beinhaltet, das sieht natürlich der Bundesverband der Deutschen Banken ganz anders. Wir können da mal reinhören, was die seit 20 Jahren erzählen.
Electronic Cash steht in Deutschland für das autorisierte Angebot an weltweit 8 Millionen elektronischen Kassen, bequem und einfach mit Karte und PIN-Nummer bargeldlos zu zahlen. Beim Bezahlvorgang identifiziert sich der Kunde durch die Eingabe des PIN-Codes als rechtmäßiger Karteninhaber und beugt somit dem Missbrauch durch Unbefugte vor.
Wir gehen nach Dresden per Telefon und begrüßen Professor Andreas Fitzmann. Professor Fitzmann, Sie waren ja schon ein paar Mal bei uns in der Sendung gewesen. Sie haben das jetzt gehört, was der Bundesverband da erzählt hat. Was sagen Sie dazu?
Ja, das Spannende ist, was der Bundesverband nicht erzählt. Wenn ich die PIN zu Beginn nur in meinem Kopf habe, dann bin bereits zu dem Zeitpunkt ich nicht der Einzige auf der Welt, der sie kennt. Meine Bank kennt sie natürlich auch. Zweitens, wenn ich sie in so ein PIN-Pad eintaste, dann ist die Frage, wer schaut mir über die Schulter? Manchmal gibt es auch Videoüberwachungskameras, also wer hat dann Zugriff auf die Videoüberwachungskameras? Also wer kann mir zuschauen? Und drittens die Frage, wer kann das Eintippen mithören? Und dieses Mithören kann teilweise akustisch sein, aber viel spannender, elektromagnetische Abstrahlung, also da bräuchte jemand eine nette kleine Antenne irgendwo in der Nähe von ein paar 10 Metern, dann kann man normalerweise jeden Tastendruck mithören. Und wenn wir jetzt noch gehen in Richtung Bankautomaten, wo dann eine Karte schön reingeschoben wird, wo das vielleicht ein Gerät ist, was nicht dauernd unter Aufsicht ist, wer konnte dieses Gerät manipulieren? Wer konnte dort beispielsweise einen kleinen Sender platzieren, der dann die Tastendrücke, also die eingegebene PIN, weitersendet. Also das Spannende an dem Statement der Banken ist nicht, was sie sagen, sondern was sie alles nicht sagen.
Aber was ich da eigentlich misse, ist, dass man immer noch an diesem Magnetstreifen hängt. Der ist ja nun technisch gesehen ganz, ganz einfach auszulesen und ganz, ganz einfach zu manipulieren. Wenn man sich jetzt fragt, sollte man auf die Smartcard gehen, sollte man einen Chip da auf die Karte machen, was sagen Sie dazu?
Das verändert ein bisschen was. Aber es löst das Problem nicht grundsätzlich. Also es wird ein bisschen besser, weil Chipkarten schwerer zu kopieren sind als Magnetstreifen. Und wenn der Angriff auf mein Konto so erfolgt, dass jemand die Karte duplizieren will und dann mein Konto erleichtern, dann macht es die Chipkarte etwas schwerer. Aber oftmals gibt es auch Angriffe, wo man überhaupt keine Doublette der Karte braucht, sei es dass in irgendeinem Lastschriftverfahren oder über irgendwelche dubiosen Electronic-Banking-Sachen ganz ohne Karte irgendetwas gebucht wird. Glücklicherweise kann man das normalerweise dann halbwegs rückgängig machen. Oder aber, was in der Vergangenheit ja oftmals auch durch die Presse ging, dass Kriminelle vor Bankautomaten eine kleine Bankautomaten-Attrappe montiert haben, die dann die Eurocheck-Karte einzieht, wie das üblich ist, auffordert, die PIN einzugeben, sagt, auch bei der richtigen PIN war leider die falsche PIN, nochmal eingeben. Das Spiel wiederholt sich, üblicherweise dreimal. Dann kommt das Statement, leider waren alle Ihre PIN-Eingaben falsch. Wir müssen Ihre Karte einbehalten. Wenden Sie sich bitte an Ihre Bank. Typischerweise so etwas passiert am Samstagmorgen, wo natürlich alle Banken besetzt sind und sofort helfen. Und dann hat man als Krimineller typischerweise den Samstag Zeit, diese Attrappe irgendwann wieder abzumontieren, die Originalkarten inklusive den richtigen Pins, die typischerweise dreimal richtig eingegeben wurden, zumindest zweimal richtig, nehmen wir an, jemand ist ein Schussel und vertippt sich noch bei einem der drei Male. So, und jetzt hat man alles. Man hat die Karte, das Original und die PIN und typischerweise am Sonntag alle Zeit der Welt, das Konto zu plündern. Also der Kernfehler ist nicht so sehr, ist die Karte duplizierbar, sondern der Kernfehler ist, dass ein Geheimnis wie die PIN, was ein Geheimnis bleiben soll, eingegeben wird in ein fremdes Gerät, was manipuliert sein kann, oder in ein fremdes Gerät, was so steht, dass jemand anders über die Schulter gucken kann. Das ist der Fehler.
Wie haben Sie denn Ihr Geld geholt oder brauchen Sie keins?
Ich gehe, Sie können mich jetzt für extrem altmodisch halten, nach wie vor zu meinem Bankschalter, lege dort ein Scheckformular vor, unterschreibe auf diesem Scheckformular eigenhändig, was übrigens meine Bank nicht so gut kann mit Andreas Fitzmann wie ich, und kriege dafür mein Bargeld. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Bankautomaten benutzt, weil ich dieses Verfahren einerseits für viel zu unsicher halte, wie gerade erläutert, und zweitens prinzipiell nicht okay, dass eine Bank argumentiert, mir ist eine Transaktion zurechenbar, weil ich eine PIN eingebe, die Bank aber die PIN genauso kennt.
Da können wir uns fast die Hände schütteln. Ich habe keine PIN, ich habe auf die PIN verzichtet. War gar nicht so einfach. Natürlich kam die PIN.
Ja, klar, das ist die Erfahrung habe ich auch
dann
gemacht.
Dann bin ich mit meinem PIN-Papier bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, ich möchte, dass Sie vor meinen Augen und mit Unterschrift bezeugen, dass ich die PIN zurückgebracht habe. Hat man mich blöd angeguckt, da müsste man für mich eine Akte anlegen, ich wäre der Einzige. Und dann hat diese Dame hinter dem Schalter, böswillig muss man schon fast sagen, in den Papierkorb gegriffen, hat ein altes Stück Papier rausgeholt und hat die Rückseite beschrieben, hiermit bestätige ich, dass ich die PIN vernichtet habe. Mit diesem Papier, das habe ich zu Hause in meinen Akten, und jetzt können die machen, was sie wollen, mich kann man nicht betrügen, weil ich keine PIN habe, die ist weg.
Ja, bei mir ist das ganz leicht anders gelaufen, aber die Substanz ist dieselbe. Als ich das letzte Mal ein neues Konto eröffnet habe, das war so etwa 96 in Dresden, habe ich angekreuzt, ich hätte gerne eine EC-Karte. Und dann sollte ich sofort unterschreiben, dass ich auch eine PIN will. Ich habe mich geweigert, das zu unterschreiben, habe diese Passage gestrichen und die Sache abgegeben.
Da haben Sie keine Karte gekriegt, ne?
Ja, oder? Im Moment. Na, daraufhin rief mich ein Kundenbetreuer an, der Postbank. Ich müsste mich jetzt entscheiden, soll ich eine EC-Karte, will ich eine EC-Karte, dann kriege ich sie mit PIN oder ich kriege sie gar nicht. Habe eine halbe Stunde erklärt, ich arbeite im Bereich Datensicherheit, ich habe mir das gut überlegt und ich möchte das so. Hat nicht gewirkt. Daraufhin habe ich gesagt, okay, bitte verbinden Sie mich mit Ihrem Chef oder Ihrer Chefin. Da war besetzt. Dann kriegte ich einen Rückruf und dann habe ich das nochmal ausführlich erläutert. Gleiche Ergebnis. Daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt finden Sie bitte innerhalb der Postbank heraus, mit wem ich sprechen muss. Andernfalls diskutieren wir das im Fernsehen weiter. Und dann dauerte es nicht sehr lange, dann bekam ich einen Brief der Postbank. Selbstverständlich würde ich die EC-Karte kriegen ohne PIN. Man würde extra jemand stellen neben den Drucker, der dann dieses PIN-Briefchen für mich aus dem normalen Geschäftsvorgang herausfischt und vernichtet. Das hat wunderbar geklappt. Ich kriegte also kein PIN-Briefchen. Lediglich war der Fehler, dass als ich nach 3 Jahren wiederum eine neue EC-Karte kriegte, dass anscheinend diese Person dann nicht mehr vor dem Drucker stand. Also da kriegte ich dann dieses Briefchen. Das habe ich schön ungeöffnet irgendwo verwahrt. Ich habe mir also nicht die Mühe gemacht, wie Sie, dass ich dann zur Bank getigert bin, weil ich habe dort etwas bekommen, was ich nie angefordert habe. So, und das ist mein Zustand.
Auch ich habe so mehrere Brieffinder in der Schublade liegen, weil die Postbank so unflexibel ist im Denken und im Handeln, dass sie nicht in der Lage war, mir das Konto ohne diese merkwürdige PIN einzurichten. Aber was mir bei all dem aufgefallen ist, sind wir jetzt wirklich nur drei in Deutschland, die sagen, ich will diesen ganzen Krempel nicht, den ihr mir da aufs Auge drücken wollt? Und wenn nicht, gibt es andere Lösungen? Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine sichere Lösung aus?
Also zu Ihrer ersten Frage, wir sind eine kleine Minderheit. Zumindest bis jetzt sind wir eine kleine Minderheit. Sonst, denke ich, würden sich die Banken anders verhalten. Die Lösung, die man braucht, sieht etwa so aus. Jeder Kunde hat ein Gerät, was sein Gerät ist. Das könnte man sich vorstellen als das Handy mit einer Zusatzsoftware. Das könnte auch ein Spezialgerät sein, genau nur für Zahlungszwecke. Dieses Gerät hat eine kleine Tastatur, ein kleines Display, ein bisschen Elektronik und Speicher plus eine Kommunikationsmöglichkeit, Infrarot oder Bluetooth. Und mit solch einem Gerät gehe ich zu meinem Bankautomaten, habe vielleicht schon lange, bevor ich zu meinem Bankautomaten gehe, vorher meine PIN eingegeben oder meine Biometrie gegenüber diesem Gerät aktiviert, was auch immer, und sage dann vor diesem Bankautomaten, mein liebes Gerät, schicke bitte an diesen Bankautomaten eine digital signierte Nachricht, ich möchte jetzt so und so viel Geld abheben. Das wird getan, der Bankautomat empfängt diese Nachricht, prüft die digitale Signatur, schaut, dass er diese Nachricht noch nie bekommen hat, also dass Datum und Uhrzeit aktuell sind oder dass irgendeine Seriennummer aktuell ist, schaut, ob das Konto entsprechend gedeckt ist, und wenn all das da ist, nimmt er meine Nachricht in sein Audit Trail. Damit hat die Bank eine von mir wirklich signierte, digital signierte Nachricht, der Fitzmann will wirklich Geld und zwar so und so viel und dem Tag bei dem und dem Automaten. Und dann zahlt der Automat das Geld aus. Das löst beide vorhin angesprochenen Probleme. Erstens, bei dem Bankautomaten, im Umfeld des Bankautomats, wird meine PIN überhaupt nicht von mir eingegeben. Das passierte schon vorher, sinnigerweise.
Und wenn ich den Funkstrom, wenn ich den mitschneide?
Zwischen meinem Gerät und dem Bankautomaten wird mit Kryptographie gearbeitet, mit digitalen Signaturen. Mhm. Also da kann im Funkbereich abgehört werden, wie immer will.
Haben Sie denn Hoffnung, dass die Banken so etwas jemals einführen werden?
Das werden die Banken dann tun, wenn sie so viele Prozesse mit einem so hohen Streitwert verlieren, dass es für sie billiger wird, das einzuführen, als ihr bisheriges System beizubehalten. Und wann das der Fall ist, das weiß ich nicht.
Wir arbeiten alle gemeinsam. Ich glaube, wir haben alle so die gleiche Meinung auch zu der Sicherheit, die da vorliegt.
Absolut.
Und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Danke.
Bitteschön.
Sicherheit ist auch ein Thema in einem ganz anderen Bereich, einem ganz anderen Gebiet, nämlich dem Computer direkt. Vor vielen Jahren kamen die ersten Viren auf den Rechner und wir wussten damals noch gar nicht, was war das eigentlich. Wir haben das auf dem Apple II mal ausprobiert und das war ganz toll. Da konnte man Programme einfach dadurch, dass man auf die Directory einer Diskette zugegriffen hat, starten und das hat irgendetwas gemacht. Daraus sind natürlich jetzt riesen Schadprogramme geworden. Und um mal zu hören, wie so der Stand der Dinge ist, wie viel es gibt und was man dagegen tun kann, haben wir einen Spezialisten in der Telefonleitung, Gernot Hacker von der Firma Avira. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich hatte damals einen Lösungsversuch von einem Zuschauer bekommen. Der hat gesagt, man müsste die Festplatte beschleunigen und da würden die Viren durch die Zentrifugalkraft von der Festplatte runterfliegen. Ist das ein Lösungsversuch?
Das geht leider nicht, obgleich die Geräte mittlerweile bis zu 15.000 Umdrehungen die Minute drehen, haben da Viren trotzdem eine hohe Resistenz, weil die sich um die Geschwindigkeit natürlich nicht kümmern. Allerdings ist die Verbreitungsgeschwindigkeit ähnlich angestiegen, wie auch die Menge ähnlich ansteigt, wie die der Kapazität von Festplatten heutzutage.
Kann man denn die Viren heute noch zählen überhaupt?
Ja, natürlich, man kann sie noch zählen. Wir sind mittlerweile bei deutlich über 400.000 angelangt. Bei anderen Herstellern, wenn Sie fragen, werden Sie wahrscheinlich niedrige Zahlen finden, liegt einfach daran, dass wir sehr umfassend schon immer Melde erkennen. Wir waren so ziemlich die Ersten, die überhaupt mal den Begriff Dialer in den Mund genommen haben und auch Dialer durch unsere Software erkannt haben, vor vielen Jahren schon.
Schadsoftware, was gehört eigentlich dazu? Man sagt ja auf Neudeutsch Malware dazu, damit es keiner versteht.
Schadsoftware ist wirklich ein recht guter Begriff, weil sie sich nicht festlegen. Früher gab es klassisch Viren, Würmer und Trojaner mit einer klaren Definition, was darunter zu verstehen ist. Das geht heute aus mehreren Gründen nicht mehr so einfach. Man kann Schadsoftware sicherlich einfach als das definieren, was eine Software ist, die etwas tut, was sie gar nicht möchten. Und im schlimmsten Fall auch, ohne dass sie gefragt werden dazu.
Ja, Herr Hacker, wir müssen, glaube ich, etwas aufklären. Haben Sie eben ein Virus angebohrt? Das klang hier bei uns so.
Wir haben nebenan die Handwerker im Haus und die scheinen irgendwie ein Problem mit der Wand zu haben.
Ja. Wie viele dieser Schadprogramme kommen denn täglich neu auf dieser Welt dazu?
Das geht täglich in die Hunderte.
Und
das
Hunderte.
Kann man natürlich händisch gar nicht mehr alles aufarbeiten. Man muss mit intelligenten Systemen arbeiten, die schon sehr viel vorsortieren. Das meiste von dieser Schadsoftware kann man zum Glück auch schon sehr gut von Automaten erkennen lassen und vorsortieren. Nur bei komplexeren Viren muss man noch sehr tief in die Analyse gehen. Also gibt es wie bei vielen Sachen verschiedene Grade von Komplexität. Manche Dinge erkennen Sie ganz einfach, manche erkennen Sie weniger gut.
Nun ist ja Antivir ein sehr bekanntes Produkt oder auch ein sehr freundliches, userfreundliches Produkt, zumindest für den Privatmann. Denn es wird immer noch kostenlos angeboten und es wird ständig upgedatet. Wie kann man denn da geschäftlich überhaupt existieren, wenn man da nichts einnimmt von den Privatleuten?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die uns oft gestellt wird. Von was leben wir über 200 Leute, die wir nun mehr sind, eigentlich? Und die Antwort ist, dass wir natürlich auch sehr gute kommerzielle Produkte haben. Und die Hälfte der knapp ein Dutzend kommerziellen On-Access-Scanner oder Virenwächter auf Deutsch, die sie für Unix oder Linux finden, basieren auf unserer Schnittstelle. Da haben wir uns sehr frühzeitig drum bemüht. Und auch am Firmen-Gateway, an der Schnittstelle zum Internet, haben wir sehr leistungsstarke Produkte, die von großen Kunden gerne eingesetzt werden, weil sie stabil und zuverlässig sind und wir mit die schnellsten sind im Finden von Viren.
Können Sie das mal so ein bisschen plastisch erzählen? Da kommt irgendwo eine Meldung in Amerika. Neujahr-Virus, sage ich ja immer, um zu unterscheiden gegen das biologische Virus. Wie geht's dann bei Ihnen weiter? Man sagt, da kommt einer, der heißt XYZ, ausgebrochen. Was machen Sie dann?
Also unser Ziel ist ja schon, dass wir nicht erst darauf warten, dass uns irgendjemand sagt, da gibt es ein Outbreak, da wird man unsere Aufgabe nicht richtig verstehen. Das ist zwar auch Teil des Geschäftes, Sie können nicht immer überall der Erste sein, schon gar nicht bei mehreren hundert verschiedenen Schädlingen, die da so reinträufeln, jeden Tag, jede Woche. Wir haben verschiedene Sensoren im Internet, wo wir eben auch erkennen, was tut sich da gerade, und gerade so ein klassischer Wurm, der sich über E-Mail verbreitet, geht da halt bei uns an vielen Stellen in unser Netz rein, und wir können dann entsprechend sagen, okay, das verhält sich da irgendwas auffällig, das gucken wir uns genauer an. Und das gilt ja dann zu analysieren, und dann kann man dafür den Schutz für den Kunden zur Verfügung stellen.
Wie schnell verbreitet sich ein solcher Virus, wenn er einmal freigelassen wurde?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kann tatsächlich auch heute noch ein paar Stunden oder Tage dauern. Es kann binnen weniger Minuten bis Sekunden gehen. Das gravierendste oder eins der gravierendsten Beispiele ist sicherlich der SQL Slammer gewesen, der sehr kompakt war und auch gar nicht groß wie die meisten anderen gewartet hat, dass er irgendwie von dem potenziellen Ziel eine Bestätigung kriegt, da bin ich, sondern er hat sich einfach völlig unkoordiniert verschickt und hat somit zehntausende Systeme in sehr kurzer Zeit befallen können.
Wenn der, sagen wir mal, unbedarfte Anwender, unbedarft im Sinne von geschädigten Anwender, der also noch niemals mit sowas zu tun hatte, vor seinem Rechner sitzt, wie erkennt er denn, dass sein Rechner befallen ist, und was tut er dann am besten zuerst? Also Rechner ausschalten ist wahrscheinlich dumm, obwohl der Virus sich nicht weiterverbreiten kann.
Erkennen tun sie es, wenn sie ein bisschen aufmerksam mit ihrem Rechner umgehen. Wenn sie feststellen, dass sie gerade vielleicht nur eine Webseite lesen, aber ihre Festplatte wilde Aktivitäten an den Tag legt, dann könnte das ein Hinweis sein. Was auch ein Hinweis sein kann, ist, wenn Sie gucken, ob Sie Netzwerkaktivität haben. Und wenn Sie halt gerade nicht mal surfen und Ihr Modem versucht, eine Einwahl aufzubauen zum Beispiel, dann können Sie schon ziemlich sicher sein, dass da irgendwas im Argen liegt mit Ihrem Rechner. Und was dann ein guter Schutz ist natürlich, dass man sich eine aktuelle Antivirensoftware besorgt und den Rechner mal durchprüfen lässt, einfach um zu gucken, was ist da.
Aber dann nicht aus dem Internet, oder?
Das ist so die Krux an der Sache. Grundsätzlich sollten Sie schon mal einen Virenscanner als eine der ersten Maßnahmen installieren, wenn Sie den Rechner überhaupt in Betrieb nehmen. Und da wäre der Idealfall tatsächlich der, dass sich diese Software besorgen von dem anderen Rechner aus, der im Internet ist, um Ihren schon zu verarzten, bevor er ins Netz geht.
Herr Hacker, ganz viel Information in ganz kurzer Zeit. Herzlichen Dank dafür. Ich denke, auch für unsere Zuhörer ist da einiges klarer geworden. Und ich denke weiterhin, dass wir sicherlich irgendwann nochmal mit Ihnen sprechen werden und müssen.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das, was vor einigen Jahren noch der Traum eines jeden war, einen eigenen Radiosender zu besitzen, ist mittlerweile erlaubt. Seit dem 8. Februar darf man so etwas. Und das ist natürlich schön, wenn ich meinen MP3-Player zum Beispiel an einen kleinen Sender anschließe und bin dann mit meinem Radio unabhängig, kann mich in der Wohnung herumbewegen und kann meine eigenen MP3-Daten hören.
Oder denk doch mal an Navigations-PDA.
Da werden
im Auto
Beispiel,
da werden links, rechts und so Bremsen, ja, was da gesagt wird, in guter Qualität dann übertragbar.
Ganz genau. So, ich werde jetzt mal meinen MP3-Player einschalten, so er dann mitmacht, und mein Radio einschalten. Und dann brauche ich im Grunde genommen nichts anderes mehr machen, als den Sender zu suchen.
Da ist er.
Genau, das ist also, wenn ich die MP3 anhalte, dann blendet er langsam aus und macht an der Stelle auch wieder weiter.
Ist das jetzt so eine Situation, wo man ein Bild gebrauchen könnte?
Ja, das würde sicherlich in diese Richtung helfen. Ja, also, was ich eigentlich damit sagen will, diese Sender, die haben nur eine sehr, sehr, sehr geringe Sendeleistung. Die dürfen nur 50 Nanowatt. Nanowatt, ein Nano ist ein Milliardstel. 50 Nanowatt sind 50 mal 10 hoch minus 8, ist also unglaublich geringe Leistung. Das heißt, in mehr als 3 Meter Entfernung habe ich mit einem normalen Radio fast keinen vernünftigen Stereoempfang mehr. Da muss ich dann schon eine extra Antenne haben.
Wie kommst du auf 10 hoch minus 8? 10 hoch minus 9?
Ja, 5 mal 10 hoch minus 8, so habe ich gerechnet. Und aber gut, dass du aufpasst.
Ja.
Ja, jetzt weiß ich auch, warum du hier bist. Und so schön wie diese ganze Sache ist, aber es hat natürlich Einschränkungen. Einmal, man kann diese Teile kaufen ab so 2 Euro plus Porto und Verpackung. Die sind nicht zugelassen. Die haben teilweise ein CE-Zeichen hinten drauf, aber keine vierstellige Nummer. Es gibt auch welche, die haben eine vierstellige Nummer, sind dennoch nicht zugelassen. Voraussetzung ist, man darf damit nur Musik oder Sprache übertragen. Keine Daten. Sie dürfen nur 50 Nanowatt haben. Und Sie müssen in dem Moment, wo kein Musik, also kein Audiosignal mehr angeboten wird, automatisch sich abschalten. Und wenn einer dieser Kriterien nicht erfüllt worden ist, dann sind sie nicht zugelassen. So, und es gibt eine ganze Menge Angebote auf dem Markt. Da werden so verklausuliert diese Dinge angeboten, obwohl sie eigentlich nicht betrieben werden dürfen. Ob es denn nun auffällt, wenn man sowas betreibt, was nur ein paar Meter hörbar ist, das ist eine andere Frage. Aber das muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen.
So, jetzt wollen wir mal am Ende der Sendung hören, was die Zuschauer auf den Anrufbeantworter gesprochen haben.
Ja, hallo, Markus Steingab aus Frankfurt. Ich bin absolut begeistert über die Rückkehr des Computerclubs. Das war früher vor den Internetzeiten mein Tor zur Außenwelt oder zur Computerwelt. Bin von der ersten Ausgabe sehr begeistert, nur weiter so. Ich habe mir mit cc2.de zum ersten Mal überhaupt eine noch nicht existierende Seite als Bookmark eingerichtet und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe viel. Tschüss.
Das hoffen wir auch. Ja, schönen Dank.
Ja, Krone aus Magdeburg. Ihr wart gut, ihr seid gut und macht weiter so. Ich freue mich, dass ihr wieder online seid.
Zack, zack.
Das war klar. Hört sich fast militärisch an. Ja. Danke auch nach Magdeburg. Ja.
Hallo, mein Name ist Steffen Frey. Ich bin ein langjähriger Fan des Computerclubs, selber auch Online-Redakteur unter anderem und sehr technisch interessiert. Ich finde es auch ganz toll, dass man daran mal wieder sieht, was wenige Menschen, wenn sie denn wirklich wollen, doch auch erreichen können und dass man sich manchmal im Kampf David gegen Goliath oder gegen große Sender auch mal durchsetzen muss. Ich finde das super. Ich bewundere euch dazu tiefst und viel Spaß noch bei den weiteren Sendungen. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, so David-mäßig fühle ich mich gar nicht. Ich meine, wir hätten da schon ganz schön was bewegt mit unserer Sendung. Und ich glaube auch, dass es die richtige Ware ist, die wir da abliefern, denn das hört man ja doch nirgendwo anders.
Ja, genau. Das haben alle verloren, ja. Technik, wo man reingeht, wo man auch mal die Meinung auch kritisch dagegen etwas sagt, haben alle anderen Sendungen restlos verloren. Gibt's nicht mehr.
Und wo man auch mal etwas sagen kann, was nicht jeder gleich versteht. Vielleicht in einem halben Jahr versteht er das ganz genauso. Oder wird angeregt davon, dass in die Richtung weiterzugehen. Zu forschen. Ich glaube, dass sowas sehr viel mehr gebraucht wird, denn PISA kommt ja nicht umsonst.
Hallo, ich bin der Micha. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und macht weiter so, Leute. Ihr seid die Größten. Wie gesagt, so lange muss man euch verzichten und seid ihr endlich wieder da. Also, macht weiter. Wir werden alle zu euch halten. Ciao.
Tja, machen wir, ganz klar, Micha.
Übrigens, es war keine einzige Meldung auf dem Anrufbeantworter. Wir hätten sie vorgespielt, wenn sie negativ gewesen wäre. Alles positiv. Wahnsinn.
Ja, Vielen Dank. War so krass. Der Manfred Kläuber hat dann gesagt, sag's den Zuschauern nochmal, den Zuhörern, die sollen nochmal anrufen. Es sind keine Negativen dabei. Fand ich auch herb.
Du hast doch auch angerufen, habe ich gehört, auf dem Anrufbeantworter.
Der allererste Anruf war von mir. Ja. Ich muss doch, bevor ich das den Leuten sage, muss ich doch erstmal ausprobieren, ob es funktioniert.
Ja, du hättest ja was Negatives drauf sagen können.
Ja, höchstens zu dir.
So, So, das war die zweite Ausgabe des Computer Club 2. Und ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Und was jetzt nach oben geht, das muss man beschreiben, das ist ein Daumen und ein Bit übrig behalten. Ein Bit.
Es sind wirklich Biergläser, aber ist nur Wasser drin.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.